Heute ist der Helmut leider nicht dabei. Das tut mir wirklich leid. Aber Helmut ist gerade in den Vorbereitungen eines NHL-Vorschau-Podcasts. Der wirft sich dann immer in die Tabellen und Statistiken und ist dann 3 Tage erstmal nicht gesehen. Aber ich habe mir quasi hochkarätigen Ersatz besorgt. Passt mal auf. Er führt den Karriere-Podcast Benjonis. Wer in seinen Podcast mitmacht, wird in der DEL sportlicher Leiter. Er ist Kenner im deutschen Eishockey und ohne ihn hätte ich niemals von der Kevin Kühnert-Doku auf MDR erfahren. Super Doku übrigens. Es freut mich außerordentlich, dass er heute hier ist. Hallo, Daniel Goldstein.
Guten Abend, Frank. Es freut mich auch sehr. Ich bin geehrt, jetzt auch mal so ein halber Gast zu sein.
Ja, sehr, sehr gerne. Und das mit Kevin Kühnert, das war jetzt ganz spontan reingekommen. Das war erst vorgestern, wo du mir darauf aufmerksam gemacht hast. Denn eigentlich sollte ja stehen, dass du durch Berlin Cruise und KEZ hörst.
auch das passiert. Passiert öfter, aber eher zu Fuß als cruisen.
Ach so. Na gut, auf dem Longboard, ne? Wie man es in Berlin halt so macht. Ne?
Nee, mehr so dieses Laufen, weißt du? Also damit man komplett auch so ein bisschen in Form bleibt, bin ich morgens öfter mit Podcasts übrigens oder auch mit Musik die Berliner Parks unterwegs.
Sehr gut, sehr gut. Wir reden heute über das Frauen-Eishockey, die DFEL, also die Bundesliga und natürlich über die Olympia-Qualifikation der Frauen im November. Und wir dachten uns, es wäre echt Quatsch, wenn nur wir beide Quatschköpfe uns hier darüber unterhalten. Und so kommen wir zu unserem Top-Act heute. Sie war 7-mal deutscher Meister. Sie kommt auf 261 Spiele in der Frauen-Bundesliga und insgesamt 124 Spiele für die Nationalmannschaft. Puh. Sie schafft es sogar in freier Wildbahn, 3 Purzelbäume hintereinander zu machen. Respekt dafür. Ich hätte mir jede Grete gebrochen. Und es ist uns eine sehr große Ehre, Sie heute hier bei uns zu haben. Herzlich willkommen, Yvonne Rothemund vom ESC Planegg. Hi.
Ja, hi, hallo. Ich freue mich auch hier zu sein. Das mit den Purzelbäumen hat mich jetzt sehr überrascht, aber die Recherche ist gut.
Das Internet vergisst nie, Yvonne. Weißt du noch? Ja. Vielen Dank, dass ihr beide heute Zeit für uns habt. Und am letzten Wochenende hast du ja gespielt, Yvonne. Das war ja das Topspiel gegen Mannheim. Mit 2 Siegen seid ihr davon da rausgekommen, will man ja fast sagen. Genau. Wie war es denn?
Ich würde sagen, es ist immer noch ein bisschen ein holpriger Start jetzt am Anfang der Saison. Alle finden sich noch ein bisschen. Es waren jetzt die ersten 4 Spiele. Wir haben ja vorletztes Wochenende auch schon gegen Berlin gespielt, auswärts. Nichtsdestotrotz hatten wir jetzt 2-mal ein 6-Punkte-Wochenende und ich glaube, damit kann man unterm Strich immer zufrieden sein oder sollte man zufrieden sein. Wir haben in vielen Bereichen noch Luft nach oben, das haben wir auf jeden Fall feststellen müssen. Aber umso besser, dass wir jetzt eben die Zeit haben, noch dran zu arbeiten, bevor es in die heiße Phase der Saison geht. Jeder Punkt zählt und nächstes Wochenende warten die nächsten wichtigen Spiele gegen Memmingen auf uns.
Ja, spannend. Die Bundesliga, die wird gleich auch nochmal Thema sein, aber ich wollte nochmal über die abgelaufene WM mit dir sprechen in Calgary. Das war ja, gefühlt war das ja gerade mal vor 2 Wochen, aber es ist ja schon ein bisschen länger her. Aber trotzdem, gib uns nochmal so deine Eindrücke von dem Turnier wieder. Wie war das da drüben?
Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, wenn du sagst 2 Wochen gefühlt, für mich fühlt es sich an, als ob es letzte Saison gewesen wäre, weil schon wieder so viel passiert ist seitdem, weil wir eben direkt voll ins Vereinsgeschehen übergegangen sind. Aber ja, es war anders. Es war eine Herausforderung, aber es war auch eine unglaubliche Erfahrung, die ich auf keinen Fall, wie alle anderen Weltmeisterschaften auch, vergessen werde. Ich bin nach wie vor sehr stolz, Teil des Teams gewesen zu sein. Und ja, wir waren am Anfang natürlich ein bisschen skeptisch, findet das Ganze tatsächlich statt, wie wird es stattfinden, wie ist es mit den ganzen Vorkehrungen, ohne Zuschauer und so weiter. Aber ich muss sagen, unterm Strich war es eine tolle WM für den Athleten an sich jetzt.
Wie gesagt, die WM, die wurde ja kurz vor Abflug quasi verschoben. Es waren ja eigentlich alles für diese 14 Tage geplant und gebucht und auch Urlaub genommen. Also ihr seid ja keine Profis, die ja freigestellt werden. Ihr müsst euch richtig Urlaub nehmen. Mal ganz davon abgesehen, wie schmerzhaft war denn diese Absage?
Ich glaube, das lässt sich kaum in Worte fassen. Als Sportler klar nimmt man halt vieles auf sich und freut sich dann immer auf die Highlights am Ende der Saison. Und gerade letztes Jahr wurde ja schon mal eine WM verschoben, beziehungsweise ist eine ausgefallen aufgrund von Covid. Und deswegen war die Freude natürlich umso größer, endlich wieder ein Highlight zu haben. Und gerade mit den ganzen Strapazen, die wir auf uns genommen haben, was die ganze Testerei und Hygienekonzepte anging, waren wir natürlich umso glücklicher, dass es jetzt endlich losgehen sollte. Und dann so kurz vor Abflug diese Nachricht zu bekommen, das war schon wirklich hart. Also wir hatten Wochen und Monate davor damit gerechnet oder auch, ich sage mal, wenige Tage davor, aber nicht mehr zu diesem Zeitpunkt. Und deswegen war der Moment vor allem der Verschiebung oder der Absage schon schwer zu verkraften für den Anfang.
Ja, das war nicht so einfach. Die WM war in meinen Augen eine sportliche Visitenkarte für das Frauen-Eishockey. Schnelle Spielzüge, tolle Tore, großartige Athletik. Man darf ihn nicht vergessen, ihr kamt da quasi aus der Sommerpause in dieses Turnier. Das ging ja von 0 auf 100. Wie bist du persönlich mental an die Sache rangegangen? Weil das interessiert mich immer ganz besonders bei Sportlern.
Ja, also am Anfang habe ich mir schon ein bisschen Gedanken gemacht. Ich meine, unsere Saison hat ziemlich abrupt geendet, aber auch relativ spät. Und dann die Nachricht zu bekommen, im August ist eine Weltmeisterschaft, da stellt man sich erstmal die Frage, okay, wie bereite ich mich darauf jetzt überhaupt vor? Erstens schließt man erstmal mental mit der einen Geschichte ab. Und natürlich als Sportler ist es deine Aufgabe, sich sofort wieder auf neue Dinge zu konzentrieren und zu fokussieren. Aber man musste erstmal einen neuen Plan aufstellen, weil diese ganze typische Vorbereitungsphase im Sommer, die hatten wir ja theoretisch nicht. Das heißt, man musste organisieren, wann komme ich wo aufs Eis, wie sind die Lehrgänge, die Vorbereitungsphasen und so weiter. Und am Anfang war ich da schon ein bisschen skeptisch, wie das alles funktionieren soll. Wie soll eine WM im August stattfinden? Wie soll man da seine Top-Leistung abrufen? Aber am Ende ist es dann trotzdem so, wenn man so viel mit der Mannschaft trainiert und so viel Zeit auf dem Eis verbringt, dass dann das Gefühl relativ schnell wieder zurückkommt. Und man verlässt sich dann einfach auf seine Erfahrung, auf seine Fähigkeiten. Und dann hat es unterm Strich keinen Unterschied gemacht, ob es jetzt August, März, April, Mai oder wann auch immer ist.
Obwohl ihr auch nur ein Vorbereitungsspiel gehabt habt, ne? Gegen Dänemark. Das
war eigentlich eure komplette Vorbereitung. Extrem wenig, ja. Wäre aber ja im April auch nicht viel anders gewesen. Aufgrund von Covid war es einfach super schwer, internationale Vergleiche zu finden. Wir hatten ja über die ganze letzte Saison eigentlich kaum Länderspiele.
Ja, das stimmt. Stimmt. Aber wie gesagt, ich fand es ein tolles Turnier und ihr habt da echt super performt. Oder wie siehst du das, Daniel?
Das war absolut, also vor allem im Schüsselblocken war diese Mannschaft so großartig und das ist für mich ein unglaubliches Beispiel dafür, dass es in der Mannschaft, also dass die Spielerinnen unter sich so aufgeopfert haben für den Erfolg, für das Team, weil jeder geblockte Schuss auch unheimlich wehtut. Da gab es ja dann auch ein paar Verletzungen, okay. Die muss man dann wahrscheinlich auch in Kauf nehmen, aber also der Kampfgeist, der war unglaublich zu sehen. Und dann hat man im letzten Spiel gerade gegen Russland auch noch gesehen, dass es auch spielerisch eigentlich funktioniert. Und ich glaube, letztendlich, wenn man heute guckt, okay, jetzt will ich nicht zu viel vorwegnehmen, aber eigentlich war es die perfekte Vorbereitung auf die Olympia-Quali.
Ja, also ich sehe das genauso. Ich denke, gerade anhand solchen Dingen wie Schussblocks erkennt man den Einsatz und die Willensstärke einer Mannschaft. Und ich glaube, das konnten wir schon bei der Männermannschaft auch bei der letzten WM feststellen. Also ich für meinen Teil muss sagen, dass ich da sehr, sehr viele starke Schussblocks sehen konnte. Und das ist einfach unsere Mentalität. Wir schmeißen da alles rein. Da gibt es keine Rücksicht auf Verluste, wie man so schön sagt. Natürlich ist es ärgerlich, wenn dann am Ende sowas resultiert, wie bei uns jetzt der Fall war, dass da unglückliche Verletzungen dabei herauskommen. Aber unterm Strich zählt eben das Team und dafür setzt sich jeder ein. Und ich denke, das sagt viel auch über den Charakter der Mannschaft aus.
Auf jeden Fall.
Und deswegen, klar, wir haben dann am Ende gegen Russland vielleicht auch nicht das Quäntchen Glück gehabt, noch das Tor zu erzielen. Die spielerischen Sequenzen waren definitiv da. Aber wie du schon sagst, war es die perfekte Vorbereitung auf die Olympia-Quali. Und das ist einfach unser Ziel in dieser Saison, unser großes Ziel. Da steht nichts drüber, auch wenn natürlich eine WM auch immer den allerhöchsten Stellenwert hat.
Und dieses Schüsselblocken, das ist ja eine Paradedisziplin. Ich habe mal ein bisschen Amateurhockey gespielt damals und da wurde uns auch versucht zu erklären, wie man Schüsse blockt, was lebensgefährlich sein kann. Und ich komme ursprünglich aus dem Fußball und da drehst du dich weg. So, im Eishockey darfst du das nicht. Du musst eigentlich straight zum Puck stehen. Das ist, du darfst dich niemals wegdrehen, weil da kriegst du einen Schuss in eine Wade oder sonst wohin. Und das ist mega gefährlich. Also Schüsse blocken, das ist eher höchsten Respekt davor. Das ist echt.
Ja, kann richtig wehtun, aber vor allem, wenn man sich wegdreht.
Genau,
eigentlich ist man ja ziemlich gut geschützt, muss man sagen.
Ja, aber hinten an der Wade nicht so. Also bei mir die Schoner, die sind nicht ganz rumgegangen um die Wade. Da war noch so ein Spot, der war quasi frei. Und das Schlimmste, was du machen kannst, ist sich umdrehen bei dem Schuss.
Ja, es gibt schon wirklich fiese Stellen. Also das muss man sagen. Und meistens werden die auch getroffen, wie es halt so ist, klassisch.
Ja, natürlich doch. Natürlich doch. Ja. Daniel, sollen wir ein bisschen über die Bundesliga sprechen?
Ja, das wäre mir ein großes Anliegen, denn ich finde die Bundesliga, natürlich ist die Nationalmannschaft auch wichtig, aber die Bundesliga, ich finde die schon sehr, sehr spannend, hat auch sehr, sehr spannend begonnen, auch wenn es dann quasi doch immer die Favoritensiege gab. Aber Yvonne hat es schon gesagt, am vergangenen Wochenende, es war durchaus knapp auch für Planegg gegen Mannheim zum Beispiel. Und wenn die nicht ihre unglaublich erfahrenen Spielerinnen hätten, also ich finde das Wahnsinn, wie die besetzt sind und wie die dann als Leistungsträgerinnen immer noch auftreten. Zum Beispiel Sibylle Kretschmer mit 37, mit 2 Toren, irgendwie Matchwinnerin da am Samstag. Und dann aber ihr habt einfach auch eine gute Mischung, oder Yvonne?
Ja, definitiv. Ich denke, wir haben eine wirklich gute Mischung zwischen jungem Ehrgeiz und eben den erfahrenen Spielerinnen. Alle top motiviert. Wir haben jetzt auch mit unseren 2 Importspielerinnen 2 Persönlichkeiten, die gut in die Mannschaft passen, was ich persönlich auch immer sehr, sehr wichtig finde, weil das größte Talent bringt am Ende nichts, wenn der Spieler oder der Mensch nicht in die Mannschaft passt. Und wir ziehen da einfach alle an einem Strang und unterstützen uns gegenseitig. Und ich denke, dadurch kommt dann am unteren Strich am Ende auch was Brauchbares bei raus.
Und sag mal, Yvonne, eine Nachfrage noch, weil wir gerade so ein bisschen über Planegg reden. Ich hatte mit Katrin Lehmann ein Interview gemacht und sie hatte irgendwann gesagt, in der Charakterisierung, dass ihr mit einer Portion Ironie auch immer so ein bisschen an die Sache rangeht. Kannst du uns das vielleicht auch nochmal so ein bisschen erklären?
Ich denke, da ist vor allem die Karl Lehmann die besten Ansprechpartnerin.
Sie selbst,
Wobei wir beide da eigentlich ziemlich gut drin sind. Ich denke, das gehört einfach wie überall im Leben dazu. Wenn man alles zu ernst nimmt und zu kontrolliert in die Sachen reingeht, dann scheitert man am Ende vielleicht an sich selbst. Und deswegen ist es nie verkehrt, denke ich, so ein bisschen Ironie und Witz in die ganze Sache mit reinzubringen. Und ich meine, uns gelingt nicht immer alles und wir haben nicht immer die besten Umstände oder Möglichkeiten, aber wir versuchen einfach das Beste daraus zu machen. Und wie lässt sich besser damit umgehen als mit Humor und Ironie? Das ist einfach Fakt, würde ich sagen.
Das finde ich eine unglaublich gute Herangehensweise, weil ich glaube, es bringt die nötige Lockerheit, die man auch braucht, um dann zum Beispiel auch an so einem Final Four Wochenende 2 Spiele dann auch zu gewinnen, wo vielleicht andere Mannschaften, die eventuell Favoritinnen gewesen sind, vielleicht mit ein bisschen zu verbissener Herangehensweise dann nicht ins Finale gekommen sind.
Ja, ich denke, das ist ein großer Punkt. Also ich kann jetzt nur für mich sprechen. Ich bin jemand, bei mir ist Lockerheit sehr, sehr wichtig. Ich brauche viel Spaß im Vorhinein, um dann auch locker ins Spiel gehen zu können. Natürlich immer konzentriert, aber wenn ich mich zu sehr auf einzelne Kleinigkeiten fokussiere, dann passiert mir das schnell, dass ich eben steif werde und dass dann halt die Leichtigkeit auf dem Eis fehlt. Und ich denke, dass es vielleicht bei einigen anderen auch so ist. Und wenn natürlich dann alles zusammenkommt in so einer Momentaufnahme, wie das Final Four Turnier einfach ist, das ist dem Modus geschuldet gewesen, der durch Covid entstanden ist, dann kann sowas eben eine ganz schnelle Wendung annehmen. Und ja, ich würde sagen, für uns lief an dem Wochenende einfach alles super. Und deswegen sind wir natürlich sehr glücklich, dass wir dann auch mit dem Meistertitel da rausgegangen sind.
Ja, also Frank, du musst mich bremsen. Ich kann hier noch ohne Ende weiter Fragen stellen.
Das, hau raus.
Aber dann wird das hier eine...
ja, also... Da wirst du auch ohne Ende Antworten bekommen.
das hängt dann wieder von den Fragen ab.
Ja. Ich habe aber noch mal so eine Verständnisfrage zur Bundesliga. Also es gibt 7 Teams, das habe ich gelernt. Ne? Wie viel Importspieler dürft ihr pro Team haben?
2 Importspieler sind pro Team erlaubt.
Ah, okay, ja. Okay. Gibt es eigentlich auch sowas wie in der DEL diese U23-Regel?
Also, nicht direkt. Wir haben quasi eine Doppellizenzregel. Mhm. Die funktioniert eben so, dass entweder Frauen oder Mädchen, je nachdem, bei Männern und Frauen spielen können, beziehungsweise, dass man bei einer, in Bayern jetzt beispielsweise, in einer Landesliga spielen kann bei den Frauen und in einer Bundesligamannschaft. Das heißt, wir haben Spielerinnen, die eine Doppellizenz haben für die Damenmannschaft in Bad Tölz, für die Landesliga und eben für unsere Mannschaft in der Bundesliga. Sowas funktioniert. Also das ist dann eher so förderlizenzmäßig, kann man sagen.
Okay, weil ich glaube, die Jenny Haas, die spielt, glaube ich, in der Bayernliga.
Ja.
Richtig. Bin ich da nicht? Ja, genau, genau. Und die hatten wir auch mal hier im Interview, während der WM sogar. Und da hat es auch so ein bisschen erzählt. Ja, ja, sehr, sehr interessant.
Ja, also bloß noch dazu, also die U23-Regel wäre wahrscheinlich übersetzt auf die Frauenbundesliga eine U18-Regel oder so. Weil selbst dann würden alle Teams diese Verpflichtung, 3 Spielerinnen zu haben unter 18, erfüllen, würde ich jetzt mal sagen, jetzt mal ohne, ja, aber wahrscheinlich locker, also die U23-Regel, ja, da lachen die Frauen.
Ja, ja, Daniel, ich will dich nicht aufhalten.
Was, ja, nee, man kann auch noch, weil du gerade Jenny Haas angesprochen hast, Franzi Albel, die im letzten Jahr bei Plan Eck im Tor stand und Meisterin mit den Mädels geworden ist, auch die spielt bei den Männern. Könnte sein, dass sie dann während der Saison dann auch mal wieder in Plan Eck auftaucht. Ich glaube es aber nicht, weil Lisa Hämmerle ist einfach zu gut, oder?
Ja, ich meine, wir sind mit Lisa Hämmerle wirklich top aufgestellt. Also das muss man ganz ehrlich sagen. Das ist super Rückhalt unserer Mannschaft. Das hat man jetzt am letzten Wochenende auch wieder gesehen. Ohne die Lisa hätten wir diese 6 Punkte definitiv nicht holen können. Nichtsdestotrotz ist es natürlich immer gut zu wissen, dass man noch so ein Backup, wenn man das so sagen kann, wie Franzi Albel hat. Die ist natürlich vorübergehend für uns jetzt erstmal nicht erreichbar, weil die natürlich die Chance hat, bei den Männern zu spielen, und das nutzt die, und das ist auch ganz klar. Es ist ja kein Geheimnis, dass es dort als Torwart definitiv Sinn macht, mitzuspielen. Nichtsdestotrotz, wenn bei uns Not am Mann ist, dann wird die Franzi uns immer aushelfen. Und ja, auch eine Lisa Hämmerle muss erstmal eine komplette Saison durchspielen können. Das ist ja auch nicht selbstverständlich. Vielleicht wird man da irgendwann mal müde oder was auch immer. Und dann tut es vielleicht auch ganz gut, wenn jemand anders mal ein Spiel übernehmen kann. Und deswegen, glaube ich, können wir froh sein, dass wir auf der Torhüterposition mit solchen Kalibern ausgestattet sind. Weil am Ende, denke ich, kann man da alle reinstellen und man kann sich sicher sein, die werden uns den Kasten so gut wie es geht sauber halten.
Ich habe jetzt noch so 2 Fragen. Die stellen wir eigentlich immer am Anfang eines Interviews. Das interessiert mich immer ganz persönlich ganz doll. Wie bist du zum Eishockey gekommen und warum Verteidigerin?
Das sind die Klassiker.
Ja, natürlich. Ne?
Ja, also wie bin ich zum Eishockey gekommen? Das ist eigentlich gar nicht so eine spannende Antwort. Ich habe einen älteren Bruder. Mhm. Meine Eltern hatten damals eine Zeitungsannonce gelesen vom ESV Bayreuth damals, dass der Nachwuchs Kinder sucht. die Lust hätten, Eishockey zu spielen. Meine Eltern haben das meinem Bruder erzählt und mein Bruder meinte, er möchte sich das gerne mal anschauen. Mhm. Ja gut, und was macht man mit der 2,5 Jahre jüngeren Schwester? Die muss man natürlich mitnehmen.
Mitnehmen, ja.
Deshalb bin ich so aufgewachsen, meinen Sonntagvormittag im Bayreuther Eisstadion zu verbringen. Und wie es dann so ist, was der große Bruder macht, muss die kleine Schwester natürlich auch machen. Und ja. Meine Eltern dachten, ja, mein Gott, dann kaufen wir eben mal Schlittschuhe und dann stellen wir sie da mal drauf. Und nach ein paar Monaten wird sie eh die Lust verlieren. Ja, das ist dann... Von leider wegen. Nicht passiert.
Ja, ja.
Aber Yvonne, jetzt aus Kulmbach, ist das nah dran an Bayreuth? Oder habt ihr da schon in Bayreuth gewohnt? Oder?
Nee, also ich bin aus dem Landkreis Kulmbach.
Okay.
Quasi zwischen Kulmbach und Bayreuth. Und das waren 20 Minuten bis zum Eisstadion. Also das ist wirklich kein großes Ding, vor allem wenn man überlegt, was man sonst für Entfernungen auch jetzt auf sich nimmt, um irgendwo zum Training zu fahren. Und da Kulmbach ja keinen Nachwuchs hatte und hat, glaube ich, immer noch nicht, und nur ein Freieisstadion, da waren einfach die Möglichkeiten nicht so da, deswegen war es von Anfang an klar, wenn dann Bayreuth. Und ich bin tatsächlich groß geworden als Stürmer. Ich war nicht immer Verteidiger. Ich habe bis zu den Knaben in Bayreuth auf jeden Fall Stürmer gespielt. Bin dann für ein Jahr zum EHC 80 Nürnberg gegangen, weil der ESV Bayreuth leider pleite gegangen ist. Und da gab es eine große Umstrukturierung. Das war alles ein bisschen ungewissenhaft. Und deswegen habe ich mich zusammen mit 2, 3 anderen Mannschaftskollegen dazu entschieden, eine Fahrgemeinschaft zu bilden und eben in Nürnberg weiterzumachen. Dort habe ich aber nur für ein Jahr gespielt, auch als Stürmer. Bin dann meinem Bruder gefolgt, der nach Selb gewechselt ist zum gleichen Zeitpunkt, damit auch die Entlastung so ein bisschen für meine Eltern da war, weil Selb und Nürnberg, das war dann so ein bisschen schwierig zu handeln irgendwann.
Einmal Norden, einmal Süden.
Genau, das war irgendwie so die komplett andere Richtung. Und zum gleichen Zeitpunkt bin ich dann auch so langsam peu à peu in die U18-Nationalmannschaft reingerutscht und zu dem Zeitpunkt kam dann so ein bisschen die Umstellung. Da meinten die zu mir, ja, du spielst heute mal Verteidiger, wir gucken einfach mal, wie das funktioniert. Ja, und dann hat sich herauskristallisiert, dass es ganz gut funktioniert hat. Und auch bei den Jungs hat es dann einfach besser geklappt, weil, ich war schon immer ein relativ großer Spieler. Und ich sag mal, da fällt es einem dann irgendwann schwerer, vorne mitzuhalten bei den Jungs, was so die Wendigkeit und die Schnelligkeit angeht. Und deswegen hat dann irgendwann die Position als Verteidiger einfach besser gepasst.
Aber ist auch so von der Skill-Anforderung schon mal ein paar Level mehr als wie Stürmer, ne? Also ich finde als Verteidiger...
Es ist anders, es ist einfach komplett anders.
Ja,
okay. Also auch jetzt, wenn ich mal im Spiel oder im Training Stürmer bin, es ist einfach komplett anders von den Laufwegen her. Du bewegst dich ganz anders. Ja. Klar, als Verteidiger ist es mehr kurze Starten, Stoppen in der eigenen Zone, viel rückwärts natürlich, was du jetzt als Stürmer weniger hast, aber natürlich auch hast. Und dieses klassische Positionsspiel, das man früher hatte, das geht ja auch so ein bisschen verloren. Das verschwimmt ja mittlerweile alles miteinander. Man versucht, die Verteidiger viel offensiv mit einzubinden. Und genauso muss natürlich der Stürmer auch hinten aushelfen. Deswegen kann man das gar nicht so sagen, ob da jetzt große Skills-Unterschiede sind. Aber ich würde sagen, es ist einfach unterschiedlich.
Ja, obwohl ich glaube, der Aufbaupass, der muss ja schon sitzen, ne? Also der sollte am besten zu einer Teamkollegin gehen, statt zum Gegner. Und wenn du als Stürmer den Puck verbaselst, sage ich jetzt mal so, ist das schon ganz okay, dass noch ein Verteidiger oder Torhüterin. Aber als Verteidiger ist da schon mehr Verantwortung.
Ja, am Ende sieht es auf jeden Fall so aus, aber ich muss sagen, es sind immer 5 Spieler am Eis und auch am Ende, wenn das Ganze analysiert wird, dann wird natürlich nicht hinten angefangen zu analysieren, sondern wo hat der Fehler schon begonnen? Also da spielt ja immer alles zusammen und dann kann ich jetzt nicht sagen, dass der Verteidiger oder der Torwart oder wer auch immer mehr Verantwortung zugesprochen bekommt als jetzt der Stürmer. Also ich denke, am Ende ist einfach wichtig, dass alles zusammen funktioniert und dass am besten keiner einen groben Fehlpass spielt. Und wenn es hinten oder vorne passiert, dann muss man es so oder so ausbügeln. So ist es einfach in der Mannschaftssportart.
Daniel, hast du noch? Sollen wir nochmal reinspringen? Ja, ich würde ja gerne nochmal über Selb reden. Also ich würde ja gerne nochmal fragen, ob Yvonne quasi ja die drittprominenteste Eishockeyspielerin vom selber Nachwuchs ist, ob sie sich selber so sieht als selber Eigengewächs oder ob es da doch noch mehr Verbindungen nach Bayreuth gibt, weil ich würde schon sagen, nach Frank Hördler und Florian Ondruschka kommt Yvonne Rotemund.
So.
Ja, also ich sehe die Verbindung tatsächlich mehr zu Selb, muss ich sagen. Klar, ich habe in Bayreuth die ersten Schritte gelernt, aber diese Zeit ab der Jugend ist eben viel präsenter, weil man auch viel mehr wahrnimmt und gefühlt auch viel mehr mitnimmt, wobei natürlich die ersten Jahre, würde ich sagen, sehr prägend sind, gerade was das Schlittschuhlaufen und so weiter angeht. Ja, aber ich erinnere mich natürlich jetzt an die Zeit in Bayreuth, was das Spielerische angeht, nicht wirklich. Ich meine, Knabenalter, da ist man ja wirklich noch sehr jung. Da ist der Spaß absolut im Vordergrund. Deswegen sehe ich mich schon dann eher noch als selber Eigengewächs, wobei ich auch immer nostalgische Gefühle habe, wenn ich das Bayreuther Eisstadion sehe.
Aber das ist so kalt.
Ach naja, wenn man spielt, geht's.
Ja, schön.
Super.
Also wenn man da im Gästeblock vor quasi in der offenen Seite steht, da geht das nicht bei minus 10 Grad.
Ich weiß auch, ich war da schon Zuschauer.
Der Wind durch.
Nichts gegen Pegnitz, aber ja. Nee, ich muss sagen, ich hatte in Selb wirklich eine sehr, sehr tolle Zeit. Ich kann da überhaupt nichts Negatives berichten von der Zeit. Ich wurde da toll unterstützt, was ja als Frau auch nicht immer selbstverständlich ist oder war. Ich weiß nicht, wie es natürlich jetzt ist im Jugendbereich. Aber die haben mich dort super aufgenommen, als ich dorthin kam, obwohl ich das einzige Mädchen in dem Altersbereich war. Und ich verdanke denen sehr viel und ich glaube auch, dass der Verein, zumindest die, die noch aktiv dort mitarbeiten und mich miterlebt haben, als ich jünger war, dass auch die schon stolz drauf sind, was ich danach noch erreicht habe. Und wir haben auch öfter noch Kontakt zu manchen Leuten. Ich bekomme Reaktionen, wenn mal wieder ein größeres Event ist wie eine WM oder eben so eine Meisterschaft. Mhm. Also ja, ich glaube schon, dass da die Dankbarkeit von meiner Seite und auch der Stolz von deren Seite so ein bisschen zusammenspielt.
Und du hast dich auch gefreut, als die selber Wölfe in die DL2 aufgestiegen sind.
Ja, ich meine, ich war überrascht, wobei die ja schon immer auch in der Oberliga wirklich vorne mitgespielt haben. Mhm. Aber ich finde es einfach cool, dass auch kleinere Städte mal in den oberen Ligen vertreten sind, weil tatsächlich ist es ja gerade in der Gegend, wo ich herkomme, so, dass das Eishockey flächendeckend jetzt nicht sehr weit verbreitet ist. Also es gibt nicht sehr viele Vereine, wie es jetzt hier in Oberbayern zum Beispiel der Fall ist. Es ist nicht so einfach für gerade für die Spieler aus der Region irgendwie was Passendes zu finden und dann noch was draus zu machen. Deswegen habe ich mich erst recht gefreut, dass da auch in derselben Mannschaft noch jemand dabei ist, mit dem ich im Nachwuchs gespielt habe. Mhm. Und ich fand das wirklich eine coole Aktion. Und gerade auch noch in dem Jahr, wo man ja die Unterstützung der Fans jetzt nicht so zu spüren hatte wie sonst, was ja ein selten großer Bestandteil ist vom Eishockey. Also die Unterstützung da von den Fans ist wirklich der Wahnsinn. Gefühlt kommt da ganz selbst zum Zuschauen und zum Feiern. Also nee, es war echt eine coole Sache. Und ich bin gespannt, wie sie sich jetzt schlagen werden. Das letzte Wochenende sah ja schon mal gar nicht so schlecht aus. Ja. Und gerade, dass es auch wieder dieses Derby gibt mit Bayreuth und Selb, das ist natürlich auch ziemlich
cool. Haben ja am zweiten Spieltag zu Hause die Kassel Huskies geschlagen.
Ja.
Ja, genau. Ja,
also, da aber war ich auch sehr überrascht. Ja, selber Wölfe, da kann der Daniel was erzählen. Der hatte ja letzte Woche Besuch, ne?
Ja, ich klar, ich hatte einen Spieler von den Wölfen zu Gast und also grundsätzlich, ich bin irgendwie auch im letzten Jahr Fan von Selb geworden, weil auch da die drumherum sowohl Trainer Herbert Hohenberger als auch der Geschäftsstellenleiter dort so sympathisch waren, immer wenn ich mit denen gesprochen habe. Das scheint wirklich ein sehr netter Ort zu sein und da hat mir Frank Hördler damals, als ich noch mit dem öfter zu tun hatte, nicht zu viel Lobeshymnen gesungen. Also es ist schon wirklich cool da, glaube ich.
Er fühlt sich da wirklich wohl. Also ich kann nichts anderes sagen. Ich habe auch, ich glaube, es war vorletztes Jahr, kurz vor Corona, war ich über Weihnachten zu Hause und ich habe ja in Selb eine lange Zeit auch in der Selb 1B gespielt, in der Landesligamannschaft. Und es war eine kurze Nachricht an den alten Teamkollegen und ich war so, hey, kann ich mal vorbeikommen? Ich möchte mich halt auch über Weihnachten auf dem Eis fit halten und ich habe keine andere Möglichkeit, aufs Eis zu gehen. Und die haben sich tierisch gefreut, dass ich mal wieder gekommen bin. Also die waren sofort, na, Yvonne, du brauchst überhaupt nicht nachfragen, komm einfach geh mit uns aufs Eis. Also das ist so unkompliziert alles dort und so familiär. Und ich glaube, deswegen habe ich mich da auch von Anfang an wohl gefühlt.
Ja, ich meine, wenn man so eine Vereinsikone ist wie du, dann wird die Tür aufgemacht und unter Teppich rausgerollt, ne? Ist ja klar.
Da würde ich glatt gerne auch noch mal kurz nachfragen. Ich habe es nämlich in den Statistiken gefunden, dass du auch eine Saison irgendwie so ein bisschen als Co-Trainerin bei den im Nachwuchs auf der Bank gestanden hast und mitgeholfen hast. Und ich glaube, da waren auch Mädels dabei, die jetzt noch, also zumindest eine Torhüterin, weil du es auch vorhin angesprochen hast, die jetzt noch auch in der Mannschaft, zumindest nach oben in der DNL oder so, noch dabei sind. Und da wollte ich doch mal hören, ob da vielleicht so jemand in deine Fußstapfen tritt und vielleicht dann doch noch auch noch mal bei den Frauen ankommt.
Ich hoffe doch. Das ist das Ziel. Nee, genau. Ich habe einen Trainerschein gemacht. Ich habe die C-Lizenz damals gemacht, mit dem Ziel eben, dass ich dort ein bisschen aushelfen kann bei den Kids. Natürlich nebenbei, weil ich ja viel selbst beschäftigt war mit meinen ganzen Spielen. Ich meine, ich habe freitags meistens bei den Männern Landesliga gespielt und dann Samstag, Sonntag bei Planegg Bundesliga. Deswegen war da nicht so viel Zeit außenrum. Aber ich habe 2 Jahre hintereinander tatsächlich als Assistenztrainer gecoacht, ein Jahr die Kleinschüler und dann bin ich mitgegangen zu den Knaben. Mhm. Das war eine sehr schöne Zeit. Ich hatte insgesamt 3 bis 4 Mädels in der Zeit, cool. Was für mich natürlich ganz besonders war.
Ja.
Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, die meisten davon spielen leider nicht mehr. Mhm. Und ich glaube, von wem du jetzt geredet hast, war die Caroline Schramm, wenn ich mich nicht sehr täusche. Die war ein bisschen jünger, die habe ich jetzt nicht direkt selbst gecoacht, aber natürlich kennt man sich, wenn man jeden Tag dort in der Eishalle verbringt und die Caro ist auf einem sehr, sehr guten Weg und ich hoffe, dass sie so weitermacht, wie sie es bisher macht. Ich habe sie auch letztes Jahr getroffen bei einem DEB Goalie Camp, wo ich als Schütze quasi mit am Eis stand. Das war sehr witzig. Wir haben dann auch gleich ein Selbstbild gemacht zusammen, das der Verein dann auch gleich auf Social Media geteilt hat, wo wir wieder zurückkommen zu dem Stolz. Ja,
perfekt.
Und der also super. Das ist echt cool und die arbeiten sehr, sehr viel mit den Kindern. Die stellen da jetzt auch viel mehr auf die Beine noch als früher und ich hoffe, dass sie davon profitiert und natürlich auch alle anderen Mädels und Jungs, die da in dem Verein noch unterwegs sind und dass da hoffentlich auch noch welche in meine Fußstapfen treten können oder in die der Männer.
Finde ich gut. Frank, also ich würde mal jetzt langsam, weil wir jetzt schon so ein bisschen bei der Karriere auch sind und so ein bisschen weg waren vom Eis, meine Lieblingsfrage stellen. Denn
hau raus.
Nämlich das, was eigentlich Yvonne so hauptsächlich macht. Also das ist ja bei euch so, dass ihr halt nicht vom Eishockey leben könnt, sondern ihr müsst euch ja wesentlich früher als eure männlichen Kollegen Gedanken machen, womit ihr auch eure Miete bezahlt und eure Brötchen.
Also ich bin aktuell in der sehr, sehr glücklichen Lage, einen Sportförderplatz bei der Bundeswehr zu haben. Was das Ganze natürlich sehr, sehr vereinfacht, gerade was das Finanzielle auch angeht und die Zeit, die man für seinen Sport aufbringen kann. Das heißt, ich kann das halt komplett professionell machen. Was nicht selbstverständlich ist und wofür ich wirklich dankbar bin. Und es war aber nicht immer so. Also ich bin erst im September 2019 zur Bundeswehr dazugekommen. Und ich habe davor tatsächlich eine ganz normale Ausbildung zur Kauffrau im großen Außenhandel abgelegt. Habe dann festangestellt gearbeitet. Ich war also insgesamt 4 Jahre in dem Betrieb. Und habe dann eben Ende 2018 zu mir selbst gesagt, es muss sich irgendwas ändern, weil ich diese Belastung mit 40 Stunden Arbeiten in der Woche, 30 Tage Urlaub im Jahr, das hat dann, und Privatleben habe ich ja eigentlich auch noch eins, das hat dann irgendwann einfach nicht mehr funktioniert. Also das, da war die Last dann irgendwann zu groß. Deswegen habe ich mich um so einen Bundeswehrplatz bemüht und habe ihn Gott sei Dank auch dann am Ende bekommen. Aber ja, das können eben nicht alle von uns sagen und oder wollen. Also jeder will ja auch unterschiedliche Wege einschlagen. Deswegen ist es nach wie vor ein sehr, sehr großes Thema, gerade was den Zeitaufwand und den finanziellen Aufwand angeht. Das ist einfach schwer zu stemmen für die meisten von uns. Ich kann nur sagen, dass ich damals in der Ausbildungszeit war. Das sind 2,5 lange Jahre mit geringem Gehalt, kann ich jetzt mal sagen. Und dann noch die ganze Fahrerei und die anderen Kosten, die auf einen zukommen, das ist schon immer eine ziemliche Aufgabe, die da vor einem steht.
Das ist ja dann umso wichtiger, eine Karriere zu haben, nach dem Sport.
Genau, richtig.
Weil wir alle, auch bei den Profis ist das ja so, das kann der nächste Shift sein, das kann das nächste Spiel sein und die Karriere kann zu Ende sein. Man will es ja niemandem wünschen, aber es kann passieren, es ist auch schon passiert. Und da ist wichtiger, dass du halt vor deiner Profikarriere schon was gemacht hast, Ausbildung gemacht hast, studiert hast. Es machen auch einige, dass sie halt neben dem Profi sein und noch studieren, Abendschule oder weiß der Henker was. Aber das ist ja sehr wichtig.
Ja, also das ist bei den Frauen, denke ich, nochmal viel präsenter als bei den Männern, gerade weil man es eben über die Clubs nicht professionell machen kann und da kein Geld damit verdienen kann. Ja. Steht an erster Stelle eben die schulische bzw. die berufliche Ausbildung. Und ich kenne keine einzige Frau, auch auf Top-Niveau im Eishockey, die nicht nebenbei irgendwas am Laufen hat, was jetzt Uni angeht, Nebenjob angeht oder sämtliche andere Fortbildungen und Ausbildungen. Also da sind schon alle richtig dahinter, dass man da eben auch was macht, weil, wie du schon sagst, das kann ganz schnell vorbei sein, aus welchem Grund auch immer. Und dann muss man eben gucken, dass man was in der Hand hat, weil ich meine, am Ende unterm Strich, wie viel Zeit unseres Lebens verbringen wir tatsächlich dann in dem Sport beziehungsweise später dann im Berufsleben. Das ist einfach ein viel größerer Anteil. Und ja, über Vorsorge und so weiter braucht man gar nicht sprechen. Es ist halt einfach wichtig, dass man auch an den Faktor im Leben denkt.
Ja, ich fürchte aber, das ist bei einigen noch nicht so angekommen. Ich weiß nicht, wie du das siehst, Daniel. Ich glaube, das
ist deshalb bin ich ja von den Mädels immer so begeistert, auch wenn es bei denen natürlich ein Zwang ist. Also die müssen es machen, die haben gar keine andere Wahl. Bei denen ist es keine Wahl. Wirklich keine Wahl. Und ich habe viele, viele junge Eishockeyspieler erlebt und es ist leider so, dass es bei denen leider nicht angekommen ist und dass die immer, wenn sie, also selbst wenn sie dann noch Abitur gemacht haben, dann sagen sie, na jetzt machen wir mal ein Jahr Pause und dann haben sie sich in diesem einem Jahr so an Mittagessen gehen, Playstation spielen und mit dem Hund spazieren gehen und dem Mittagsschlaf gewöhnt, dass sie halt nicht mehr da rauskommen. Ja, und auf einmal sind sie 32 oder 33 und stellen fest, oh Mist.
Finden sich dann in der Berufsschule wieder mit den 16-Jährigen.
Genau. Da war ja was vor 10 Jahren.
Wenn sie es dann wenigstens machen, viele landen ja dann irgendwo im Eishockey und kommen da dann halt, wenn sie Glück haben und wenn sie so fleißig dann auch sind wie auf dem Eis, dann finden sie vielleicht noch was. Aber wenn sie halt nicht das gelernt haben, dann wird es halt dann schon doch manchmal ein bisschen kritisch.
Holprig,
das ist das Ärgerliche. Deshalb Hut ab vor allen Frauen, die das so zweigleisig fahren. Und ich habe eigentlich mit keiner bisher gesprochen, die nicht irgendwie eine Ausbildung abgeschlossen hat oder im Studium ist. Und das aber auch so mit einer Selbstverständlichkeit macht. Also ich finde den Entwurf eigentlich sogar viel besser, so wie das da funktioniert, auch wenn es natürlich für die Frauen blöd ist, dass die sich nicht entscheiden können, na, ich würde schon gerne mal probieren, Profi-Eishockeyspielerin zu werden. Das hat mir letztens die Kölner Kapitänin Gesa Dinges gesagt. Ich hätte wenigstens so gerne die Wahl gehabt. Ja. Das ist natürlich auch wieder so eine Geschichte, die in unserer Gesellschaft sicherlich erst in 50 Jahren passiert oder so. Ja, also wenn es dann noch Eishockey geben darf.
Und ich würde auch sagen, die Möglichkeit irgendwie in die Richtung duale Karriere. Also in der Gesellschaft einfach die Verbindung mehr zwischen Beruf, Studium, Schule und Sport. Also das fängt ja schon in der Schule an, dass Lehrer zu mir im Alter von 15, 16, als ich gerade meine ersten Länderspiele für die U18-Nationalmannschaft gemacht habe, zu mir meinten, Yvonne, hör auf damit, du musst dich auf die Schule konzentrieren, lass das, es nimmt zu viel Zeit in Anspruch, du musst mehr lernen, deine Noten müssen besser werden und so weiter und so fort. Und ich würde sagen, ja, ich meine, sie haben recht, unterm Strich, ich brauche gute Noten, ich brauche eine gute schulische Ausbildung, aber kann man das nicht anders regeln? Und da muss ich sagen, gibt es eben bei uns im Moment, ja, es gibt Möglichkeiten, keine Frage. Es gibt ja Sportinternate. In Berlin ist zum Beispiel ein sehr, sehr gutes Internat, wo das wirklich gut läuft. Aber es ist eben zu wenig. Und ich möchte mich auch nicht immer dafür entscheiden müssen, meine Familie hinter mir zu lassen, um halt dann in irgendeiner Form die Möglichkeit zu haben, irgendwas Duales hinzukriegen.
Mhm. Ich glaube auch bei den männlichen Kollegen ist das so, wenn dir mal ein Trainer was so ein Floh ins Ohr setzt, hör mal, mit deinem Talent, du schaffst das zum NHL-Draft oder so. Ich glaube, da setzt er so einen Schalter da oben um, ne? Oh, ich kann in Nordamerika spielen oder so, vernachlässigt die Schule, kommt vielleicht nach Nordamerika, aber schafft dann den Durchbruch nicht und dann stehst du da.
Ne? Ich glaube, die Trainer sind das nicht. Also Yvonne, korrigiere mich, aber ein Trainer, der so ein Floh, also der schießt sich ja in dermaßen das Eigentor, das kann ich mir nicht vorstellen.
Vielleicht ist die, ich meine, es gibt ja ziemlich viel. Ja. Aber ich muss sagen, ich meine, auch sehr, sehr, sehr viele männliche Eishockeyspieler machen ja nebenher was und machen ihre schulische Ausbildung, studieren und kombinieren das auch. Also es gibt ja da schon auch sehr viele gute Beispiele. Deswegen ich weiß nicht, ob das tatsächlich so abläuft, aber ich glaube einfach, dass man, wenn man ja ein erfolgreicher Spieler ist, schon im Juniorenbereich, dann kann man ja relativ früh auch in diese Profimannschaften reinschnuppern mit Förderlizenzen oder ja, indem man einfach vom Trainer ab und zu mal mitgenommen wird und da leckt man natürlich Blut. Und ich meine, wer findet das nicht cool, sein absolutes Hobby, seine Leidenschaft, ja, auf dem Berufsweg umzusetzen. Und dann sieht man die Älteren, die sich nur auf den Sport fokussieren können und machen können im Endeffekt, was ihnen Spaß macht. Und ich kann schon verstehen, dass der Jugendliche Leichtsinn dann denkt, wozu brauche ich eigentlich die Schule? Das andere macht doch viel mehr Spaß und da kann ich auch noch Geld verdienen. Und ich würde sagen, viele denken einfach mit 16, 17, 18 noch nicht an, was ist mit 35. Es ist noch nicht präsent.
Und das ist ja eigentlich auch in Ordnung.
Ja, es ist auch in Ordnung. Und ich muss sagen, auch ich habe nicht immer dran gedacht, was ist mit 30 oder was ist mit 35. Ja. Ich meine, man lebt ja auch als Jugendlicher mehr im Hier und Jetzt. Ja. Und ja, deswegen, ich denke, dass es schon bei den meisten in die richtige Richtung geht. Aber es gibt natürlich einige, die dann irgendwann überrascht sind, dass es dann doch noch was anderes gibt im Leben und dass man nicht nur Eishockey spielen kann.
Ja. Es gibt ja auch noch was anderes im Leben, und zwar die Olympia-Qualifikation. Und zwar, ihr habt ja die Quali vom 11. November bis 14. November, die wird in Füssen ausgespielt, gegen Österreich, Dänemark und noch einen zu ermittelnden Gegner. Ich denke mal, das ist ja so noch so. Also ich habe noch nichts gefunden, wer der Gegner sein wird. Da werden wohl noch
dieses Wochenende.
Spielen. Genau, dieses Wochenende wird das ausgespielt. Ja.
Perfekt, super. ja, die ersten zwei Teams kommen dann zu den Winterspielen der Gruppe, 22 nach Peking. Und ja, Österreich, Dänemark, wie schätzt du die Gegner ein? Dänemark kennt ja noch von der WM.
Ja, wollte ich gerade sagen, gegen Dänemark hatten wir jetzt den jüngsten Vergleich erst. Ja, ich meine, wenn man jetzt allein in die Weltrangliste schaut, dann sind wir natürlich die am höchsten gesetzte Mannschaft in dem Turnier. Nichtsdestotrotz muss ich sagen, dass wir ja auch jetzt bei der WM gesehen haben, dass Dänemark durchaus ein sehr gefährlicher Gegner ist, mit sehr viel Potenzial und Talent in der Mannschaft. Und wenn wir unser Spiel da nicht abrufen, dass die uns definitiv Punkte nehmen können. Und auch gegen Österreich hat sich in der Vergangenheit gezeigt, dass wenn man nicht so 100% seine Leistung abruft, dass auch gegen die österreichische Mannschaft einfach die Möglichkeit besteht, zu verlieren. Und Fakt ist, wir müssen bei dem Turnier unser Eishockey spielen. Wir müssen den Ton angeben, den anderen unser Spiel aufzwingen und das nicht andersrum passieren lassen, weil sonst kann das auch ganz schnell nach hinten losgehen. Also wir sind schon auf eine Art favoritisiert, würde ich sagen, aber das wird auf keinen Fall ein Selbstläufer. Also wir haben mit Dänemark und Österreich und dann im dritten Qualifikanten, wer auch immer das sein wird, hochkarätige Gegner. Und das ist auf jeden Fall ein spannendes Turnier, denke ich.
Wie ist das eigentlich bei dir? Also du bist ja theoretisch nur 4 Spiele von Olympia entfernt. Was macht das mit dir? Olympia ist ja das Ziel für Sportler, richtig? 3, ja, sorry.
Ja, es sind 3 Spiele. 3.
Sorry.
Ja, ich glaube, was für einen Sportler Olympia tatsächlich bedeutet, das ist schwer in Worte zu fassen. Klar, man spielt nicht nur für Olympia Eishockey oder jeder Sportler macht seinen Sport nicht nur für Olympia, aber am Ende ist es eben das Oberste, was man erreichen kann, ist eine Teilnahme an den Olympischen Spielen und das ist unser aller Ziel und das ist ein komisches Gefühl, wenn ich daran denke, dass es schon so nah ist, wenn ich das jetzt sagen kann, weil man denkt sich ja immer, bin ich perfekt vorbereitet, was muss ich noch alles machen? Und wenn man das dann hört, oh Gott, nur noch 3 Spiele. Auf der anderen Seite hat man eben so lange darauf hingearbeitet. Und es ist dann auch einfach mal an der Zeit, dass der Moment oder der Punkt dann kommt. Aber nichtsdestotrotz denke ich jetzt noch gar nicht so sehr an die Olympischen Spiele an sich. Ich meine, wir sind erstens noch nicht mal qualifiziert und zweitens passiert bis dahin noch so viel, so viele andere Dinge, auf die man sich konzentrieren muss und die passieren können. Und dann wird ja auch erst kurz vor den Olympischen Spielen der Kader bekannt gegeben. Also es sind ja ganz viele Faktoren, die da mit reinspielen. Und ich denke, das ist auch normal, dass man da so ein bisschen Step by Step geht. Aber man hat natürlich immer das große Ziel im Fokus.
Ja.
Was gibt es denn da jetzt noch für Maßnahmen, Vorbereitungslehrgänge, bis es losgeht? Oder trefft ihr euch tatsächlich erst nach dem letzten DFEL-Wochenende?
Nein, wir haben schon jetzt im Vorfeld Vorbereitungen und auch noch geplante Länderspiele. Wie gesagt, jetzt kommt ja dann erstmal die Olympia-Quali. Davor haben wir auch nochmal einen gemeinsamen Lehrgang und dann eben die Vorbereitung für die Olympia-Quali dann kurz knapp davor, aber auch danach sind noch Länderspiele geplant, also wir werden auf keinen Fall jetzt zwischen Oktober und Februar, sage ich jetzt mal, einfach nur Bundesliga spielen und die Nationalmannschaft ruhen lassen, also gerade wenn man dann die Olympia-Quali schaffen sollte, dann ist es ja enorm wichtig, dann auch den Feinschliff zu machen für die Olympiade, weil es ist ja dann doch nicht so, wie immer alle sagen, dabei sein ist alles, sondern wenn ich da hinfliege, dann will ich natürlich auch was reißen und mein bestes Eishockey zeigen.
Ja, ging mir natürlich nur, also ich denke überhaupt nicht an Peking, sondern erstmal nur an Füssen. Das ist ja jetzt erstmal das nächste an das andere. Kann man dann, hat man dann noch genug Zeit zu denken?
Genau.
Ist, ja, klar.
So viel Platz ist auch gar nicht im Kopf.
Apropos, Frank, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast. Wir können ja mal darauf hinweisen, dass der Vorverkauf für Tickets heute schon gestartet ist.
Stimmt.
In Füssen und da kann man sich im Online-Shop vom DEB ab sofort die Tickets für das Olympia-Quali-Turnier sichern und dann hoffentlich auch Yvonne unterstützen in Füssen mit der Nationalmannschaft und da könnt ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, dann die Nummer 10 ganz besonders anfeuern. Es wird doch die Nummer 10 wieder sein, oder?
Es wird und bleibt immer die Nummer 10.
Warum eigentlich?
Stimmt, genau, das wäre auch so eine Frage.
Ja, das ist auch wieder nicht so spannend. Also ich bin aufgewachsen mit der Nummer 5 und dann irgendwann zur Nationalmannschaft gekommen und der Teammanager hat mich gefragt, Yvonne, welche Nummer würdest du denn gern spielen? Und ich meinte natürlich gerade raus, ja, die 5. Und dann meinte der, ja, aber die 5 ist vergeben. Und dann dachte ich mir, naja, 5 mal 2 ist 10, dann nehmen wir doch die 10. Also es ist einfach Ja, es war spontan und dann bin ich einfach dabei geblieben.
Da ist die 55 sehr traurig gewesen dann. Ja, wahrscheinlich. Wer hatte denn die 5?
Manuela Anwander.
Ah, okay.
Ja.
Okay. Ich kenne Spieler, die hätten dann jetzt die 23 genommen. Also 2 plus 3, dann 5.
Ja, gut, ich glaube,
soll es geben, soll es geben, habe ich gehört.
Ich habe nicht so viel nachgedacht, wenn ich ehrlich bin.
Ja. Ich glaube, letztendlich ist es nur eine Rücknummer.
Es ist okay, ja, ja. Und ich bin ihr treu geblieben.
Ja. Sehr schön.
Ja, aber gerade weil ihr auch nochmal das Thema mit den Fans angesprochen habt, das wollte ich natürlich auch noch sagen, dass es enorm wichtig ist, gerade jetzt, wo es wieder möglich ist, auch die Unterstützung zu kriegen und den Heimvorteil zu nutzen. Weil es ja doch auch sehr, sehr viel ausmachen kann und die Mannschaft spielt nie alleine, da gehört auch alles außenrum dazu und wir hoffen natürlich sehr, dass zahlreiche Zuschauer kommen werden und uns unterstützen werden, weil ich glaube, dass gerade dieser Flair eben eine Mannschaft tragen kann und sehr viel dazu beiträgt, dass die Mannschaft dann auch über sich hinaus wächst und genau das brauchen wir bei dem Turnier, deswegen hoffe ich, dass sich sehr viele dazu entscheiden werden, dorthin zu fahren, auch wenn es vielleicht nicht gerade in der Mitte von Deutschland ist.
Ja, obwohl ich mir vorstellen kann, aus Österreich kommen bestimmt so ein paar Fans noch rüber. Das ist ja,
ja dann, doch, ich denke, dann für Österreich.
Ja, tragen zur Stimmung bei, aber vielleicht nicht unbedingt im positiven Sinn für uns.
Ja, ich meine nur mal, um die deutschen Fans zu motivieren, da hinzukommen.
Ne? Ja, ich meine, im Endeffekt es ist einfach cool, vor einer vollen Halle zu spielen oder einer gefüllten Halle, sage ich jetzt mal. Deswegen, klar, Unterstützung aus allen Richtungen oder ich sage mal, Liebhaber des Frauen-Eishockeys. Wir freuen uns ja auch einfach, wenn das Frauen-Eishockey bekannter wird und vorangetrieben wird, natürlich in allen Bereichen. Aber am meisten freue ich mich natürlich um deutsche Unterstützer.
Ja. Nochmal zur Info, die DFEL kann man auch besuchen in den Hallen. Also man muss nicht immer auf Olympia-Quali warten. Die Bundesligaspiele kann man auch live vor Ort verfolgen. Oder, habe ich gelernt, es gibt sogar Livestreams.
Es gibt jetzt sogar Livestreams, ja, wobei live vor Ort natürlich für uns immer schöner ist. Aber falls das nicht möglich ist, gerade wegen den Hygienekonzepten, es gibt ja auch die 2G-Regel, die jetzt noch für Zuschauer bei uns besteht. Falls das also aus irgendeinem Grund nicht machbar ist, gibt es immer den Livestream. Ansonsten, ja, freuen wir uns natürlich über jeden Besucher, der bei uns in die Halle kommt. Das sind aktuell eben leider nicht viele, beziehungsweise eher nur Verwandtschaft. Und deswegen, ja, wäre das schon toll, wenn da einfach ein bisschen mehr los wäre.
Ich muss ja jetzt mal ein bisschen angeberisch sagen, dass in Berlin die Stimmung zumindest am Samstagabend schon sehr gut war.
Das stimmt. Ja, Berlin ist aber nie die Stimmung.
Obwohl ich muss sagen, in Köln kommen auch immer ziemlich viele Zuschauer. Also egal, ob DNL oder
Ingolstadt waren auch schon einige.
Ja, also an so manchen Eishockey-Hotspots, will ich fast sagen, da kommen eigentlich immer ziemlich, ja nicht viele, aber es kommen Fans vorbei.
No. Doch, es wird dann ja auch viel Werbung gemacht. In Memmingen zum Beispiel hatte ich schon ein Spiel, da war die Halle fast voll. Also das war auch Finalspiel der Playoff-Serie gegen Memmingen um die deutsche Meisterschaft. Und die haben da ganz toll Werbung gemacht, haben das promoted, auch Spielerinnen selbst. Und da war wirklich ordentlich was los. Und da, gerade wir sind es nicht gewohnt und wir freuen uns dann halt nochmal mehr, wenn man dann rauskommt und sieht auch diese Wertschätzung von den Fans, was das Frauen-Eishockey angeht. Das ist schon mal nochmal ein ganz anderes Gefühl, das kann man nicht vergleichen.
Ja, sehr schön. Also, liebe HörerInnen, ihr habt es gehört, geht in die Eishallen und supportet das Frauen-Eishockey. Ja, Daniel, hast du noch irgendwelche Fragen?
Ja, ich hätte noch eine letzte Frage, das wäre aber sowas wie die Abschlussfrage sozusagen.
Na gut.
Also, in Berlin heißen ja so eine Mehlteiggebäcke Eierkuchen. Ich glaube, bei euch heißen die Pfannkuchen oder keine Ahnung. Die gibt's manchmal irgendwie bei euch zum Frühstück, habe ich heute gesehen. Die Frage ist, Yvonne, isst du mehr oder Julia Zorn?
Ah, was ist ja, für eine Frage? Ich glaube, da nehmen wir uns nicht viel. Da hast du genau die richtigen zwei gefunden.
Wer hat die denn gemacht?
Tatsächlich unser Coach, der Marcel Jules.
Okay.
Ja, es war seine Idee. Es gab die normale Variante für mich und Marcel und die vegane Variante für Julia. Ah, okay. Ja, sowas machen wir natürlich nicht alle Tage. Das ist jetzt nicht unser
Hauptfrühstücksmahlzeit.
Mit Sirup und so, ne?
Ja, also eigentlich steht da was anderes auf dem Plan. Aber wenn es dann mal da ist, dann schlagen wir natürlich auch schon zu. Das muss auch mal sein. Aber ja, wir nehmen uns da nicht viel.
Ach Mann, ich dachte, ich könnte noch irgendwas über Julia dir jetzt entlocken, irgendwie, dass man die so ein bisschen, ja, nochmal hier jetzt so ein bisschen pieksen kann.
Du kannst sie auch selber mal fragen. Vielleicht helfe ich dir ja irgendwas.
Sehr schön. Yvonne, Daniel, es hat mir super viel Spaß gemacht mit euch. Ich habe sehr viel gelernt über das Frauen-Eishockey. Dass ihr nur 3 Spiele habt statt 4 zum Beispiel. Bei Olympia-Quali. Ja, da wurde schlecht recherchiert von unserem Studenten. Den werde ich morgen mal die Leviten lesen. Wie gesagt, es hat mir super viel Spaß gemacht. Yvonne, wir wünschen noch ganz viel Erfolg in der Bundesliga, aber auch bei der Olympia-Quali und die noch nicht im Kopf seiende Olympia in Peking 2022. Ne? Auch bei dir, Daniel, vielen Dank, dass du für uns Zeit hattest.
Sehr gerne.
Ich weiß, du hast immer sehr wichtige Sachen zu tun, als in so einem Amateur-Podcast abzuhängen.
Nein, überhaupt nicht.
Und ich würde sagen, wir können diese Runde vielleicht nochmal wiederholen, vielleicht zu gegebener Zeit, wenn ihr Lust und Laune habt.
Können wir drüber sprechen. Aber wir sehen uns in Füssen, oder, Frank?
Ja, auf jeden Fall.
Ich werde es versuchen, ist von Rheinland-Pfalz zwar ein bisschen weiter weg, aber ich versuche.
Ah, da gibt es jetzt keine Aussicht.
Ich komme aus Berlin.
Wir haben Werbung gemacht und du bist jetzt musst du dabei sein. Da gibt es jetzt kein Drumherum mehr.
Na gut, ich komme mit dem Fahrrad und mit dem Longboard. Mal gucken, da komme ich da runtergebettet.
Nee, auch ich sage natürlich danke an euch beide für das coole Gespräch. Hat echt Spaß gemacht und vielen Dank für die Einladung. Und ja, wenn mal wieder irgendwo Zeit sein sollte, dann bin ich natürlich gern dabei.
Super. Vielen lieben Dank euch beiden und wir hören uns beim nächsten Mal. Ciao.
Tschüss.
Ciao.